Dr. Ulrich Wien, 1963 geboren, studierte in Mannheim, Freiburg, Tübingen und Heidelberg, wo er auch promovierte, unter anderem Geschichte und evangelische Theologie. Er ist ordinierter evangelischer Pfarrer. Sein Forschungsschwerpunkt ist die kirchliche Zeitgeschichte, aber auch die Reformationsgeschichte Siebenbürgens. In seinem Vortrag beleuchtete Dr. Ulrich Wien geschichtliche Hintergründe, Inhalte und Folgen der Reform. Die Reformation vor 500 Jahren war ein europäisches Ereignis und hat weltgeschichtliche Folgen bis in die Gegenwart.
Die Reformation des 16. Jahrhunderts hat die Gesellschaften sowie das Verhältnis von Kirche und Staat in Europa verändert. Die Erscheinungsformen von Reformation sind je nach Region oder theologischer Akzentuierung vielfältig. In der Forschung spricht man inzwischen angesichts der Heterogenität von Reformationen. Angesichts von Reconquista auf der Iberischen Halbinsel, Entdeckung der neuen Welt und osmanischer Expansion in Südosteuropa spielte eine Vielzahl von äußeren Faktoren eine Rolle, die die Ausbreitung der Reformation förderten, aber auch hinderten. Dazu gehörten die Politik, die Geisteswelt des Humanismus, die Universitäten, Frömmigkeitsformen oder Kirchenpolitik, die Technik, also man spricht auch von Medienrevolution, ohne sozusagen den Buchdruck wäre die Reformation nicht denkbar, wirtschaftliche oder soziale Gegebenheiten von Stadtbürgertum, von Landbevölkerung, also auch von Bauern und Herrschaftsformen, aber auch Klimafaktoren. Die Reformation war zunächst eine Kirchenreformbewegung innerhalb der lateinischen Westkirche, die von Wittenberg ausgegangen ist und an die Außenbezirke Europas ausstrahlte, insbesondere in deutschsprachige Siedlungsgebiete, aber auch darüber hinaus in die Kontaktzonen anderer Völker und Religionen. Also die Reformation strahlte sowohl in den Osten Europas aus, wie auch in den Norden, bis nach Stockholm oder nach Edinburgh in Schottland oder nach Südfrankreich.
Im Westen wie im Osten war das Leben des Menschen im 16. Jahrhundert religiös geprägt, was sich in der gesamten Weltdeutung niederschlug. Alle Lebensäußerungen waren von der Religion geprägt und durchdrungen. Also war die Frömmigkeitspraxis sowohl für das Individuum als auch für die Gesamtgesellschaft die Basis allen Handelns.
Die Wirtschaftsethik war ein Problem. Geldverleih gegen Zinsen, der sogenannte Wucher, war Christen eigentlich verboten. Christen hatten also bei Geschäften, aber auch anderswo und aus anderen Gründen oft ein schlechtes Gewissen. Sie versuchten durch gute Werke, also religiöse Stiftungen, Geschenke an Klöster und Kirchen und durch den Kauf von Ablassbriefen die moralischen Verfehlungen und das Register ihrer Sündenstrafen zu verkleinern und zu tilgen. Denn sie hatten Angst vor dem Fegefeuer, in dem nach damaliger Vorstellung die Strafen gebüßt werden mussten. Und dabei verwechselten fast alle, auch wegen der grobschlächtigen Propaganda für den Ablass, die theologisch unterschiedenen zeitlichen Strafen von der Schuld. Und die Schuld muss bei Gott sozusagen vergeben werden. Die Strafen hat die Kirche auferlegt und die muss man sozusagen büßen. Aber Gott vergibt aus Gnade und Barmherzigkeit die Schuld. Die Frage ist, warum muss man dann noch die Strafen büßen? Das ist sozusagen das Grundproblem. Nach der Ablasstheorie, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Westkirche lehrmäßig aber noch nicht definitiv geklärt war, konnten geldliche Ersatzleistungen für geistlich gute Werke, zum Beispiel Wallfahrten, preislich nach sozialen Verhältnissen gestaffelt bezahlt werden. Wer also viel Geld verdient hat, musste viel Ablassgebühr bezahlen, wer wenig Einkommen hatte, hat wenig bezahlt. Der Adel musste einen Sack voll Geld und die Witwe musste nur ein kleines Geldstück dafür bezahlen. Aber sie mussten dafür bezahlen. Und das ist von Luther gewissermaßen dann bestritten worden. Mit dieser Strategie des kommerzialisierten Handels mit guten Werken, welche in der Volksfrömmigkeit missverstanden angeblich die Sünden Schuld selbst tilgten, schien man sogar auf Buße und Reue als Glaubenshaltung und Frömmigkeitspraxis verzichten zu können. Diese Haltung erlebte der Augustiner Mönch und Seelsorger Martin Luther während der Ablasspropaganda 1517 bei einigen Gemeindegliedern. Er protestierte dagegen und formulierte 95 Thesen von der Kraft der Ablässe zu Buße, Reue Ablass, Lebensstil, Kompetenz des Papsttums und Evangelium. Die These 36 bringt es auf den Punkt: Jeder Christ, der wahre Reue empfindet, hat vollkommenen Nachlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbriefe. Also es geht um die Haltung und ich muss keinen sozusagen Brief kaufen und auch kein Geld investieren. Die 95 Thesen waren als Diskussionsbasis gedacht und sollten am Ende der innerkirchlichen Reformdebatte stehen.
Den ersten Rezeptionsraum fand das Gedankengut der Reformation in den Städten, in den Reihen des Bürgertums, das mit humanistischen Ideen schon in Kontakt getreten war. Diese gebildeten, politisch oft mündigen und selbstbewussten Kreise äußerten Kritik an kirchlichen Missständen und waren für Luthers Überlegungen empfänglich.
Martin Luther, der Wittenberger Universitätslehrer, Doktor der Theologie, hatte sich eigentlich der Universitätsreform zugewendet. Und gegen die übliche Lehrweise der sogenannten Scholastik vertrat er einen Bibelhumanismus, der also zurück zu den Wurzeln, zu den Originalsprachen der Bibel gegangen ist. Er setzte prinzipiell die Bibel als alleinige Auslegungsnorm voraus. Die Bibel las Luther in den Ursprachen Hebräisch für das Alte Testament und Griechisch für das Neue Testament. Und zwar benutzte er da die Ausgabe von Erasmus. Luther war ein Wissenschaftler und hat sofort die neue wissenschaftliche Basis dann für sich herangezogen. Die neuen wissenschaftlichen Kompetenzen nutzte er für einen frischen Blick, eine nicht durch die Tradition verstellte Sicht auf den Bibeltext. In der Bibel ist die frohe Botschaft von Jesus, dem Messias, der wichtigste Inhalt. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist sofort verständlich, aber es ist im Hinblick auf Christus, den Heiland und Lebensretter, transparent. Die Bibel so zu lesen, bringt Gewinn, Orientierung, weil Jesus Christus den Menschen von Angst, von dunklen Mächten, von Krankheit, von Versagen, von Herausforderungen des Lebens oder auch vom Tod befreit. Der Mensch führt beim Lesen der Bibel einen hilfreichen Dialog mit Gott, dem er sein Leben anvertraut. Die Bibel zu lesen eröffnet den Willen Gottes für den Menschen, gibt Antwort auf persönliche Lebensfragen und Hilfe zur Bewältigung und Gestaltung des Lebens, meint Luther. Zwei wichtige Folgerungen sind daraus zu ziehen. Erstens, dass Gottes Wort schärft die Gewissen, mein eigenes, aber auch das von den anderen. Und zweitens, das durch die Bibel gebildete Gewissen macht den Menschen mündig. Also das sind zwei ganz wichtige Erkenntnisse aus der Reformationszeit. Aus der Bibellektüre bilde ich sozusagen Maßstäbe, um Gewissensentscheidungen zu treffen und auch sozusagen in der Gemeinschaft. Und ich kann sie reflektiert begründen und deswegen werde ich mündig. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt, weswegen auch viele sozusagen unterschiedliche evangelische Gruppen sich dann entwickelt haben, weil in ihrer Bibellektüre unterschiedliche Entscheidungen begründet sind. Und es gab jetzt keine sozusagen Hierarchie, Kirche, Papst oder Patriarch, der gesagt hat, so ist es zu verstehen, fertig. Ja, jeder kann das dann eben durch seine eigene Bibellektüre verstehen.
Luther wurde zum Widerruf gedrängt. Als er sich weigerte, wurde er zum Ketzer erklärt und musste sich schließlich 1521 vor dem Kaiser auf dem Reichstag zu Worms verantworten. Er schloss seine Rede mit den Worten: Ich bin im Gewissen gefangen im Wort Gottes.
Luthers Zivilcourage baute auf mehr eben als seinen persönlichen Mut. Er selbst baute auf Gottes Willen, wie er ihm persönlich als mündiger Christ sich aus der Bibel erschlossen hat. Der Mensch muss nicht sich und seine Leistung verteidigen, sondern lebt in der Gewissheit, er habe einen göttlichen Auftrag. Vollziehe also Gottes Willen.
Nur war die Bibel nicht für alle zugänglich. So beginnt Luther auf Anregung Melanchthons mit der Bibelübersetzung ins Deutsche. 1522 war das Neue Testament fertig gedruckt und wurde ein Verkaufserfolg.
Das Ziel ist, eine Übersetzung vorzulegen, damit die Menschen in ihrer Muttersprache das Evangelium hören, lesen und verstehen können. Damit sie getröstet, mündig und hilfsbereit werden, damit sie aber auch auskunftsfähig werden bezüglich der Ermutigung durch das Evangelium und aus Dankbarkeit darüber zur Hilfe für andere bereit sind und frei mit der Nachfolge Jesu. Die deutsche Schriftsprache ist durch diese Bibelübersetzung vereinheitlicht und von ihr dauerhaft geprägt worden. Auch die Katholiken, es gab gewissermaßen den Versuch, den Katholiken eine Bibel zu geben, damit sie nicht Luthers Bibel übernehmen. Und die war gewissermaßen ein Plagiat. Es war sozusagen, die katholische Bibel war Luthers Übersetzung mit kleinen Ausnahmen, wo also die katholische Kirche mit seiner Übersetzung nicht einverstanden war. Insofern hat also die deutsche Übersetzung Luthers sowohl bei den Katholiken wie bei den Protestanten sprachbildend und prägend gewirkt.
Auf Messen und Märkten wurden die Schriften Luthers verkauft und in dem gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet. So kamen diese noch im selben Jahrhundert nach Hermannstadt.
Hier fanden sie bei den Stadtbürgern, den Siebenbürger Sachsen, großes Interesse und zum Teil auch Zustimmung. Die Reformation ist eine Bibelbewegung und in ganz Europa wurde dieser Impuls aufgegriffen. Und überall wurde die Bibel in die jeweilige Muttersprache übersetzt. Auch in Klausenburg ins Ungarische und in Alba Iulia, also in Weißenburg, 1648, eine Übersetzung ins Rumänische, gewissermaßen eine Spätfolge der Reformation, die sozusagen hier auch in der Muttersprache für die damalige rumänische Bevölkerung eine eigene Übersetzung vorgelegt hat. Siebenbürgen ist schon seit dem 12. Jahrhundert auch von Siebenbürger Sachsen besiedelt gewesen. Die Ungarn waren vorher gekommen, auch die Sekler waren schon da. Die Sekler waren sozusagen dann aus dem Zentralgebiet an die Karpaten verlagert worden. Da hinterher sind dann die Sachsen angesiedelt worden. Und sie waren ein privilegierter Landstand und sie durften sich mit vielen anderen Sachen, die sie auch hatten, auch die eigenen Pfarrer wählen. Das ist sozusagen für die Reformation ganz wichtig, denn sie haben sich dann selber reformatorisch gesinnte Pfarrer nach und nach ausgesucht. Und zwar war das dann erst möglich, nachdem es Ungarn sozusagen zerstört war, gewissermaßen. Ungarn ist dreigeteilt worden, der West- und Nordteil kam zu Habsburg, der mittlere Teil war von den Türken besetzt und der Ostteil, eben Siebenbürgen, war sozusagen ein eigenes Fürstentum. Und deswegen konnten, weil die Habsburger, die katholischen Habsburger, keinen Einfluss mehr hatten, die Sachsen gewissermaßen die Reformation einführen. Verbote des Königs Ludwig oder Lajos 23 und 26 haben nichts gebracht. Die Sachsen haben teilweise eben auch evangelischen Gottesdienst gefeiert. Sie haben auch Spottgedichte verfasst auf Prozessionen und sie sind dann 1542 sozusagen der Reformation beigetreten. Und so ist gewissermaßen für den Rechtsraum der Siebenbürger Sachsen die Reformation, und zwar die am Wittenberg und nicht die an der Schweiz orientierte Reformation, eingeführt.
Die an Wittenberg orientierte Reformbewegung ist aber nicht die einzige, die in Siebenbürgen Anklang gefunden hat. Auch die aus der Schweiz ausgehende Calvinismus benannte Reformbewegung hat sich da zum großen Teil bei den Ungarn durchgesetzt.
Es waren aber nicht nur die Ungarn, sondern es waren auch zwei Siebenbürger Sachsen, die waren Stadtpfarrer bzw. Pfarrer in Klausenburg. Das war Kaspar Held und Franz Davidis. Und sie haben gewissermaßen die calvinistische Reform in Klausenburg eingeführt und sie sind aber dann noch weitergegangen. Beide, erst Davidis unter Einfluss eines Italieners, Giorgio Biandrata, und er stammte aus Italien und hat den Antitrinitarismus oder heute unitarische Kirche eingeführt. Die Reformation, die importiert wurde aus Deutschland oder aus Ungarn, ist gleichzeitig weiter exportiert worden, eben in die Nachbarethnien. Die Sachsen haben es nicht für sich behalten, sondern auch die Ungarn haben profitiert, sie haben eine eigene Richtung gewählt und sie haben gleichzeitig auch eine Außenwirkung auf die Orthodoxen gehabt. Die rumänisch-orthodoxen haben in Hermannstadt 1544 das allererste rumänische Buch gedruckt, nämlich einen Katechismus. Leider ist das Buch nicht mehr vorhanden, es ist verloren. Aber es gibt dann nachher noch weitere Druckwerke, die der Diakon Choresin gedruckt hat. Wir haben es also in dieser Zeit mit der Ausbildung der Religionsfreiheit zu tun. Die Fürsten Siebenbürgens mussten bei Amtsantritt und bevor sie gewissermaßen ihren Amtseid geschworen haben, die Verfassung Siebenbürgens mit der Religionsfreiheit anerkennen. Damit galt sozusagen für die Calvinisten, für die Lutheraner, für die Katholiken die Unitarier und eingeschränkt für die Orthodoxen eben Religionsfreiheit.